Jetzt schon direkt los?
Das ist diese Folge.
Die Folge 121 Bielebuh Podcast. Seid gegrüßt, ihr Seelchen da draußen. Wir sind die beleuchteten Brüder. Benny sitzt neben mir. Hi.
Hallo, Tim.
Hallo, ich bin Tim. Ich grüße alle Menschen. Das ging jetzt tatsächlich sehr abrupt.
Tut mir leid.
Ja, wir waren noch eigentlich mitten irgendwie im Gespräch über die drei Fragezeichen. Und jetzt sind wir im Podcast.
Kannst gerne noch was anfügen zu den drei Fragen.
Anfügen aus dem halben Gespräch, also die zweite Hälfte des Gesprächs.
Ich habe das Gefühl, wir sind durch. Du hast erzählt, was eine Lieblingsfolge von Andreas Fröhlich ist und damit war alles gesagt.
Alles wurde gesagt dadurch. Apropos Podcast und drei Fragezeichen, wo wir neulich darüber sprachen, dass ich so viel Zeit im Podcast verbringe. Ich höre sehr gerne den Bobcast mit Andreas Fröhlich und Kai Schwind. Das ist auch ein Mensch, der viel Synchron- und Hörspielarbeit schon betrieben hat. Der hat zum Beispiel die ganzen Live-Tour-Folgen geschrieben, der drei Fragezeichen. Also nicht alle, aber viele. Und das höre ich auch. Jede Woche eine Folge wird da besprochen, chronologisch. Das ist ganz nett. Hashemitenfürst, der Bobcast.
Moment, die Hashemitenfürst?
Hashemitenfürst.
Ist das der Name des Podcasts?
Das ist der Name des Podcasts, ja. Es gibt die Folge 24, glaube ich, 25, die silberne Spinne, die hatte ich früher sogar.
Auch als Buch.
Da, ja, die gibt es alle auch als Buch. Mhm. Und da hat, da kriegt, wie in vielen Folgen, Bob einfach richtig viel auf den Kopf und hat dann eine Amnesie und sagt, ich habe noch einen Hashemitenfürst im Kopf. Und niemand wusste jemals, was das eigentlich bedeutet. Das war nicht rauszufinden. Wenn man das googelt, findet man nichts.
Auch die Sprecher selber nicht.
Es wurde in einer früheren Folge des Bobcasts, also noch vor der Silbernen Spinne, einmal schon mal erklärt. Aber ich habe es leider vergessen.
Aber Moment, die besprechen jede einzelne Folge der drei Fragezeichen,
ja,
chronologisch.
Ja.
Das heißt, man kann dann immer eine Folge oder dann parallel den Bobcast.
Ja. Ja, genau so läuft. Kleine Empfehlung für die Menschen, die sich gerne mit den drei Fragezeichen beschäftigen.
Das gleiche hatten wir mal unser Zuhörer Lars für Star Trek The Next Generation empfohlen, wo es auch zwei Leute gibt, die jede Folge podcastmäßig besprechen.
Das dauert ja noch länger als bei
176 oder 178.
Ah, nee, wir sind bei 200.
Wie weit ist der Podcast so?
Bei der Silberne Spinne.
Also ist er noch gar nicht so alt.
Anderthalb Jahre, ein Jahr.
Oh Gott. Aber sie sind schneller als neue Folgen erscheinen.
Ich glaube, der kommt alle zwei Wochen. Vielleicht ist er auch noch nicht so alt.
Na, ist auch egal. Hört dann Andreas Fröhlich vorher die Folge nochmal?
Ja, beide hören die nochmal, lesen den Klappentext vor, vergleichen alte und neue Mischungen, alte und neue Musiken, zeigen einzelne Szenen und besprechen, also reden viel über die SprecherInnen der Folgen, wo die noch aufgetreten sind. Und
aber
so.
Geht es auch um den Inhalt der Folgen?
Ja, geht auch um den Inhalt der Folgen.
Ich habe mein Handy heute laut übrigens, falls das Klingel passiert ist, muss ich laut haben.
Ist okay. Wir sind in einer Handy-Notizen-Folge. Ganz unverhofft haben wir das sehr spontan heute am 13.04. um 15.59 Uhr.
Da ist 16 Uhr.
haben wir jetzt entschieden, wir machen mal eben so ein kleines, eine kleine Folge. Und ich habe mir dafür überlegt, Fest und Flauschig, die machen ja auch zwei Folgen die Woche. Die große Sonntagsausgabe, die immer eine Stunde 10, 20, 30 oder so geht. Und Boomer Cringe, einmal unter der Woche, das Häppchen für zwischendurch.
Ja.
Und das geht immer so zwischen 20 und 40 Minuten. Und sowas können wir auch mal machen. Es zwingt uns ja keiner, immer eine Stunde voll
das
zu machen.
Das hatte ich auch schon mal ja die Idee, wenn es wärmer wird, dass wir ein Bier auf deinem Balkon trinken und das da machen. Aber es war jetzt nur so eine Idee. Wir können auch einfach uns weiterhin hier treffen und das eine halbe Stunde machen. Aber dass man so nicht nur es einfach kürzer macht, sondern irgendwie ein anderes. Das ist ja bei Fest und Flauschig, glaube ich, auch so, dass die Folgen auch einen anderen Charakter haben.
Ja, es gibt Metal am Mittwoch, die Rubrik, wo Olli Schulz immer lange, lange, lange Monologe über irgendeine Metal-Band oder Richtung oder Musik oder Album führt. Und Jan Böhmermann nichts dazu beitragen kann und unqualifizierte Kommentare von sich gibt. Das nur mal vorweg. Und ich möchte starten mit einer kleinen Sache. Wir haben viel in den letzten Wochen darüber geredet, dass wir alt werden, wo man den Verfall merkt. Ich frage gleich noch, wie es dir geht. Aber ein Teil der Antwort auf die Frage, wenn du sie mir stellen würdest, wäre, Ich habe mich neulich sehr, sehr alt gefühlt. Sehr, sehr alt. Vielleicht so alt wie noch nie zuvor in meinem Leben. Kennst du Hör mal, wer da hämmert?
Ja.
Ich habe mich sehr, sehr alt gefühlt, als ich gegoogelt habe und herausgefunden habe, dass ich jetzt älter bin als Al Borland, als die Serie startet.
Ja, und der war ja auch anders. Der war ja auch älter geschrieben.
Ändert nichts daran, dass ich ihn auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen habe und schockiert war, festzustellen. Der hat irgendwie gesagt, ich in der Folge, oh, ich bin 36 Jahre alt. Und dann dachte ich, Moment mal, der ist doch nicht 36 Jahre alt.
Und man hat ja auch, also als wir 16 waren, haben wir ja 36, 37, 38-jährige Menschen auch ganz anders gesehen, als wir uns jetzt selber sehen.
Ja.
Ich habe jetzt gar nicht so ein Bild im Kopf, aber vielleicht wie Al Borland.
Ja, aber für mich war das irgendwie immer so ein Mensch ohne konkretes Alter. Einfach nur ein alter Mann.
Ja, halt ein Mann. Genau, einfach vor allen Dingen ein Mann. Das ist das Entscheidende.
Meinst du, der Bart hat viel dazu beigetragen? Und,
ja, wir haben beide Bärte.
Ja, aber nicht solche.
Nee, stimmt.
Und die, das Holzfällerhemd?
Ja, und der war halt...
Ich hatte letztes Wochenende ein Holzfällerhemd an, wie du gesehen hast.
Ja, habe ich gesehen. Du wirst so erbohrt. Also, und jetzt wollte ich gerade sagen, es ist ja auch... Die Art, wie die Figur dargestellt wird, was die so macht und tut. Aber ich meine, also das sind dann halt auch solche Sachen wie, ja, der ist halt sozusagen selber Familienvater. Ich weiß nicht, hat er Kinder in der Serie?
Nee.
Ist, aber könnte welche haben, wohnt sozusagen da in einem Haus, hat so einen Job und ein Hobby und macht diese... Also das sind halt Sachen, die Leute in unserem Alter machen könnten oder die wir zum Teil selber tun.
Ja, das ist mir aus der heutigen Perspektive total bewusst.
Naja, ich habe eben kurz gedacht, naja, aber der war halt einfach anders porträtiert als wir jetzt. Der war viel älter porträtiert, aber war er gar nicht.
Ja, weil so vom Mindset her war er schon sehr, ich glaube, eher konservativ, zurückhaltend, alte Werte und so.
Wie war? Ich habe die Serie fast nicht gesehen. Ich kann sozusagen nicht sagen, wie der sich vom Charakter her von Tim unterscheidet.
Naja, Tim Taylor war ja eindeutig das Spielkind. Der Typ, der immer alle geilen Werkzeuge ausprobiert und dabei irgendwie Schaden verursacht.
Sich auf den Daumen haut.
Ja, das ist noch die harmlose Variante. Meistens macht er große Sachen kaputt.
Und er hatte mehr Kenntnis,
ja.
Und war ruhiger und zurückhaltender und
ja. Aber
kompetenter,
eher kompetenter und vorsichtiger und so ein bisschen Typ Muttersöhnchen. Und Tim Taylor war ja der Mann.
Ach so.
Männlichkeit,
richtig. Ja. Aber hier von wegen auf den Daumen hauen, ich habe neulich beobachtet, warst du nicht dabei?
Ich weiß nicht, was du sagen willst. Sprich es doch aus, dann kann ich es dir sagen.
Wie mein Sohn auf eine Schaufel getreten ist?
Mm-mm.
Wie im Donald-Comic. Kennst du das? Das ist der Haken-Klassiker.
Ja, wie bei den Simpsons mit Tingle-Tangle-Bob, das ist auch ein Running-Gag, dass er irgendwie immer wieder in diese Rechen reintritt.
Also ich kenne das auf jeden Fall aus den alten Donald-Comics. Dieses klassische Comic-Ding. Trittst auf den Rechen, kriegst ihn ins Gesicht.
Und
ich sah, wie er, da lag so eine Schaufel mit einem langen Stiel auf dem Boden. Und er trat da drauf, sodass sie so halb hoch kam.
Mhm.
Und das hat irgendwie sein Interesse geweckt. Und dann hat er Dollar drauf getreten. Und voll in die Fresse bekommen. Mega schlimm. Mega geheult. Und es war aber auch echt lustig.
Ja.
Weil das halt einfach so richtig Slapstick in Real Life war.
Hätte ich gerne gesehen. Habe ich dir schon mal von dem Twitter-Kanal Kids are fucking stupid erzählt?
Ja,
da hätte das gut hingepasst, wenn du das gefilmt hättest.
Und ich habe es kommen sehen, weil ich den ersten Versuch gesehen habe. Und ich konnte nicht intervenieren. Ich weiß nicht, ob ich es nicht wollte oder nicht gedacht habe, dass es das wirklich passiert.
Ist es so witziger oder wenn es beim ersten Mal schon direkt in die Fresse gegangen
wäre? Auf jeden Fall war es in dem Fall so witziger. So,
weil du es hast kommen sehen.
Ja.
Ja.
Und ich wollte noch irgendwie sagen, guck mal, gleich handelt er also so von wegen, guck mal, wie im Comic. Und dann.
Ja. Ich kenne solche Situationen sehr gut, auch eine, die gar nicht so lange her ist. Da mein Kater Gordon, schon oft Thema in diesem Podcast gewesen, mag ja gerne irgendwo hinpissen, wo er es nicht soll. Und
ich weiß nicht, ob er es gerne mag, aber tut es auf jeden Fall.
Ja, ich schließe es aus der Regelmäßigkeit, dass er das
ein Hobby ist.
So wie Al Borland gut mit Werkzeugen ist, ist er gut mit irgendwo hinpissen, wo er nicht hinpissen soll. Und wir haben bei uns einen Raum, wo auch das Whiteboard steht. Im Grunde existiert dieser Raum nicht mehr, weil wir da immer die Tür zu haben müssen.
Ja, das, was Gordon neulich abgepisst hat.
Ja, genau. Weil er da einfach so ein paar Stellen hat, sobald er in dieses Zimmer kann, pisst er da rein.
Ja.
Deswegen ist dieser Raum eigentlich nicht mehr richtig vorhanden. bisschen schade, wir bezahlen ja dafür, wir können ihn aber nicht so richtig nutzen. Naja, und es gab eine Situation, da hatte ich ihn irgendwie auf dem Arm oder auf der Schulter, er sitzt gern bei mir auf der Schulter, jedenfalls häufiger, ob er es gern macht, weiß ich nicht, aber er kommt immer wieder rauf. Und dann hat er verlangt, auf die Arbeitsplatte raufgelassen zu werden in der Küche. Weil er da alleine denkt, nicht hochzukommen. Der würde das verschaffen, aber er traut sich das nicht zu und das ist auch ganz gut so. Und dann war er auf dieser Arbeitsplatte, meine Frau auch in der Küche. Wir haben eine sehr kleine Küche und ich habe ihn so beobachtet und dann ist er auf dem Herd so ein bisschen rumschlawenzelt, hat er an der Wand geschnuppert hinterm Herd und hat sich umgedreht und bevor Katzen irgendwo markieren, geht so der Schwanz hoch und macht so, so ganz schnell, noch viel schneller, als wenn ein Hund mit dem Schwanz wedelt, so als würde er vibrieren. So macht er dann immer. Und ich habe das gesehen, ich habe gesehen, dass er geschnuppert hat, ich habe gesehen, dass er sich positioniert hat. Ich habe es komplett kommen sehen, ich habe es nicht verhindert. Meine Frau hat das dann mitbekommen, dass ich ihn auch die ganze Zeit beobachtet habe und ihr auch noch gesagt habe, ich habe es kommen sehen. Ich meine, warum machst du denn nichts? Und ich glaube, genauso hast du dich gefühlt, als du das bei deinem Sohn gesehen hast. Ich kann das gut verstehen. Man sieht, das Unglück rast auf einem zu. Man könnte jetzt noch was tun, um es zu verhindern, aber man möchte auch ein bisschen sehen, wie es passiert.
Und man ist sich, also in meinem Fall war es auch so, dass ich mir nicht sicher war, dass es passiert.
Das kommt natürlich auch noch zu. Es gibt noch so ein bisschen Restzweifel. Ja. Vielleicht irre ich mich. Und bevor ich mich jetzt irgendwie laut schreie oder schnell aufspringe oder irgendwie mich anstrenge.
Ja.
Benefit of the doubt.
Heute, statt Aktienkurse, Goldkurse und Gewitter, sagt mein Computer uns, dass wir sehr starken Pollenflug haben.
Ja.
Es ist eine Quelle der guten Informationen.
Leidest du unter, hast du eine Pollenallergie?
Nein.
Nee, ich auch nicht. Ich habe richtig Schiss, sowas mal zu bekommen. Man kann sowas ja auch erwerben. Man hat es ja nicht.
Oder das habe ich jetzt noch nicht gehört. Ich war nämlich ein bisschen krank jetzt. Ich war mega so. Und ich habe jetzt gehört von Leuten, dass sie manchmal durch Pollenflug sich so fühlen, als wären sie krank.
Ja, genau denselben Gedanken hatte ich auch gerade, weil auch ich war gerade krank. Letzten Freitag haben wir ein kleines Feuer bei uns gemacht, wo du auch zugegen warst. Und danach ging es mir sehr schlecht und ich hatte... Also erst dachte ich die ganze Zeit, ich hätte einen starken Kater plus einer kleinen Rauchvergiftung.
Ja.
Weil ich auch viel davon eingeatmet habe.
Ich auch.
Richtig viel. Mehr als sonst, wenn Feuer gemacht wird. Ich weiß noch nicht, woran es liegt. Ich
glaube, das ist schlimmer als ein halbes Jahr rauchen.
Wahrscheinlich. Also mir tat die Lunge richtig weh. Ich habe super doll gehustet. Ich hatte keine Stimme, als ich morgens aufgewacht bin. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass das vielleicht seinen Anteil hatte, aber ich war dann auch tatsächlich richtig krank für ein paar Tage und bin jetzt auch noch nicht bei 100% wieder angekommen. Also wenn ich ab und zu mal husten muss, sorry dafür. Wie geht's dir?
Ich war ein bisschen krank,
ja.
Aber ansonsten ganz gut. Also, ich habe über ganz Ostern war irgendwie scheiße. Mit den Kindern war es toll, aber ansonsten war es super anstrengend. Und ich habe schlecht geschlafen, tagelang, immer zu wenig. Und dann wurde ich so ein bisschen krank und man hört es, glaube ich, auch noch ein bisschen in der Stimme. Aber jetzt geht es mir wieder gut. Danke. Und du hast ja schon gesagt, wie es dir geht.
Genau. Ich trage gerade einen Pullover für 120 Euro.
Wie ist das zustande gekommen?
Ich war ja neulich shoppen.
Ja.
Das war einer der Urlaubsvorhaben von der To-Do-Liste. Und dann waren wir in einem Laden, der heißt Backyard.
Ja, kenne ich.
Kennst du? Und da haben mir einfach sehr viele Sachen gefallen und ich habe bei keiner der Sachen auf den Preis geguckt, weil ich mir dachte, ich gehe so selten einkaufen und ich brauche halt so ein paar Dinge. Da war super viel, was mir irgendwie gut gefallen hat und dann habe ich das einfach alles genommen. Alles, was mir gefallen und gepasst hat, was alles außer eine Jacke war. Sonst habe ich alles, was ich anprobiert habe, auch gekauft, weil alles geil aussah. Und dann habe ich in dem Laden
ich auf auch mal
550 Euro gelassen.
Ja, nicht schlecht.
Aber jetzt habe ich für eine ganze Weile erstmal wieder Pullover, T-Shirts, Strümpfe. Ich habe bestimmt 100 Euro für Strümpfe ausgegeben.
T-Shirts bestelle ich mir jetzt online.
Ja, ich versuche ja Klamotten nicht online
zu bestellen. Hast du Strümpfe? Statt Socken?
Manchmal.
Strümpfe sind für mich irgendwie was anderes. Immer so bis zu den Knien müssen die gehen.
Die gehen bis hier ungefähr.
Okay.
Also
Ein paar Strümpfe.
Ja. Ich bin so fußempfindlich geworden.
Warum kaufst du nicht online? Wegen Paketkram oder
ja,
wegen...
Bei T-Shirts ist jetzt, dass das einigermaßen sitzt, relativ safe. Aber auch nicht garantiert, wobei dir das vielleicht egal ist.
Nee, da habe ich das extra so gemacht, weil mir der empfohlen wurde, auch unter anderem von Leuten, die uns hier zuhören, dass ich ein Test-T-Shirt bestellt habe. Und das ist halt so ein, wir sind fair und öko und geil in jeder Hinsicht, Laden. Und deswegen mache ich das da jetzt und bin ganz zufrieden.
Also seitdem ich den Artikel gelesen habe, ich glaube in der Süddeutschen oder in der Zeit oder so, in der Zeit war es, wo die so Klamotten online bestellt haben bei Zalando und da so kleine Tracker, GPS-Tracker reingenäht haben, so versteckt und dann wieder zurückgeschickt haben und die so verfolgt haben, wie so die Sachen durch ganz Europa geschifft werden, ohne Sinn und Verstand.
Ja.
Irgendwie ein Kinderbadeanzug hat innerhalb von 4 Wochen 12.000 Kilometer im LKW hinter sich gebracht.
Vielleicht nur der Tracker. Vielleicht ist das so wie in so einem Film, wo man den sehen kann, dann hat ihn irgendein Hund angeknabbert und hat ihn dann zwischen den Zehen stecken gehabt und dann...
Jetzt hängt da an irgendeinem Vogel dran.
Jetzt genau. Boah, nee. Ist der schnell. Die fliegen.
Es ist wohl tatsächlich so, haben sie recherchiert, dass es so einen Algorithmus gibt, der versucht vorauszuberechnen, in welchem Standort welche Produkte wohl am ehesten als nächstes bestellt werden. Aber bei diesem Kinderbadeanzug scheint es nicht gut zu funktionieren. Also irgendwie bis ganz hoch in den Norden, bis nach Polen, Süddeutschland, Norddeutschland wieder zurück. Ganz, also...
Abgefahren.
Ja, seitdem versuche ich noch mehr als ohne... Ich habe sehr selten bisher ernsthaft so Klamotten im Internet bestellt, außer so bestimmte T-Shirts oder Merchandise oder sowas. Aber so, dass ich auf For You oder wie die ganzen Seiten da heißen oder Zalando gehe und mich versuche da einzukleiden, das kommt eigentlich nicht vor. Sehr selten. Na gut.
Ja, aber ich schicke auch nie, will auch nie was zurückschicken.
Dann ist natürlich überhaupt kein großes Problem.
Ich bin gar nicht, wenn man so einen guten Laden bestellt. Ich würde diese Handy-Notizen-Folge vielleicht nutzen, weil das sonst immer so doof ist, wenn ich das Jahre später habe, um nochmal von meinen letzten beiden kurzen Urlauben ein paar Sachen nachzureichen.
Hurra!
Nee, das sind keine Urlaubs... ist egal. Trotzdem auf die Gefahr hin, dass sie nicht so interessant sind. Erstens... Ich war dabei, als meine Tochter ihr Seepferdchen gemacht hat.
Oh, ich erinnere mich noch, wie ich mein Seepferdchen gemacht habe. Habe ich konkrete Erinnerungen dran.
Ich glaube, das war in der Schule bei mir. Ich glaube, da mussten wir das alle machen.
Ich habe das im Schwimmverein gemacht.
Ich war auch nicht im Schwimmverein. Auf jeden Fall war das irgendwie schon krass. Und zwar gar nicht so nach dem Motto, oh, toll, was sie geschafft hat, sondern überhaupt sie dabei zu, weil das... In dem Moment übernimmt ja dann der Bademeister, ne?
Ja.
Der kommt dann so geil richtig angeschritten und dann nimmt jetzt die Prüfung ab und sie war halt mega aufgeregt, musste vorher die Baderegeln lernen. Und dann ist man halt raus als Eltern. So.
Ja.
Und dann macht er das mit ihr. Und sie lässt sich dann auch, ist auch interessant, wie sowas auch so eine natürliche Autorität hat. Das war auch neulich, da war ich irgendwie mit meinem Sohn bei Freunden und es gibt so einen Typen, der hier so Breakdance für Kinder macht, richtig geil. Mega mit laut und schnelle Wechsel und die Kinder finden es richtig toll. Und da waren irgendwie einfach so 10 Kinder in so einer Art Mini-Turnhalle und waren so laut und haben so geschrien. Und es waren und die ganzen Eltern daneben so, und ja, so vorsichtig und nicht hier umrennen und Mensch, und guck doch mal, pass doch mal. Und jetzt schau doch mal ein bisschen. So. Und einfach wirklich durchgängig 10 Kinder geschrien, so laut sie können. Und so richtig so, und getobt und sich umgeschmissen.
Das klingt furchtbar.
Und in dem Moment, wo dieser Typ den Raum betritt, der sagt nichts, der macht nichts, alle sofort still. Sofort alle in eine Reihe gestellt. Und es ist nicht so, dass der die regelmäßig hätte oder dass sie trainieren würde, sondern es ist einfach so eine natürliche Autorität.
Wo hat er die her? Ist das, weil er durch seine Inhalte so überzeugt, dass sie denken, oh, er ist da, gleich wird es richtig witzig, wir müssen uns jetzt kurz konzentrieren, um die Regeln zu lernen?
Ja, irgendwie haben die, glaube ich, auch so eine Art natürlichen Respekt. Vielleicht wissen sie, das ist sozusagen der und der hat halt auch so eine Anleiterfunktion. Vielleicht finden sie ihn auch irgendwie einfach toll oder wissen, jetzt geht's das los, wofür wir hier sind oder so. Das ist halt auch gar nicht so, dass der irgendwie autoritär agieren würde. Der macht das halt schon so, dass er Ansagen macht, die ganze Zeit, weil das ist halt das, der macht. Jetzt macht er die. Aber es ist nicht so, dass er irgendwie sagt, so hier nicht und stopp, sondern das braucht er gar nicht alles. Ja, und so war das mit dem Bademeister auch. Der kam dann da angeschritten und hat einfach sozusagen, und dann standen wir daneben und konnten zugucken.
Hat deine Tochter ins kalte Wasser geworfen.
Hat sie ins kalte Wasser geworfen und hat sie das einfach alles gemacht und sich mega gefreut hinterher.
Muss man vom Beckenrand springen?
Ja.
Ja. Aber
halt vom Beckenrand springen, dann 25 Meter schwimmen und einen Ring hochholen aus schulterhohem Wasser.
Ja.
Das alles.
Genau denselben Prozess habe ich vor ungefähr einem Jahr bei einem fremden Kind im Freibad beobachtet.
Ja.
Das war irgendwie ein besonderer Moment. Auch weil ich mich halt noch so konkret daran erinnern kann, wie ich das, wie ich mein Seepferdchen gemacht habe, mit meinem Papa zusammen. Also der hat mich dahin gefahren und wieder nach Hause gebracht. Und ich habe mich so darauf gefreut, meiner Mutter zu erzählen, dass ich das bestanden habe, weil ich so stolz war. Und ich weiß, ich erinnere mich sogar auch noch, wie ich da diese 25 Meter Brust geschwommen bin und es total anstrengend fand und mich aber auch so ein bisschen so unter Druck gefühlt habe, so, oh, ich werde das beobachtet und ich muss das jetzt schaffen. Das war so wahrscheinlich die erste Prüfungserfahrung,
ja, genau,
in meinem Leben.
Genau. Und das war halt ganz, also der hat das gut gemacht, das war gar nicht mit Druck, aber man hat schon gemerkt, dass jetzt ist plötzlich irgendwas los.
Ja.
Und ich habe nie einen Freischwimmer gemacht.
Ich weiß immer gar nicht,
was ich... Ich habe nur das Seepferdchen gemacht, kein weiteres Abzeichen.
Ich glaube, Freischwimmer habe ich auch noch gemacht und danach aber nicht mehr.
Vielleicht sollte ich das, wenn meine Tochter das macht, mit mir zusammen machen.
Ja, warum denn nicht? Dann kannst du jetzt auch auf die Badehose nehmen. Das würde ich irgendwie ziemlich cool finden, Menschen in unserem Alter zu sehen, die irgendwie ihre niedrigen Schwimmabzeichen auf ihre Badehose genäht haben. Würde ich sympathisch finden.
Ich habe damals, meine Großeltern hatten ja, wie du weißt, ein Schwimmbad im Garten.
Ein Schwimmbad im Garten, ja.
Also man kann nicht Pool sagen, weil Pool ist für mich jetzt sowas wie das, was wir da haben, sondern halt so ein gekacheltes...
Mit Gegenstromanlage.
Mit Gegenschwimmanlage und Riesenfiltermaschine im Keller. Und das war natürlich super aufregend und da waren wir dann immer und da hatte ich dann so Schwimmflossen, als ich ganz klein war und so. Und dann habe ich im Winter heimlich... schwimmen gelernt mit meinem Vater zusammen. Mm. Wir sind immer zum Ohlsdorfer Schwimmbad hier gegangen,
ja,
und ich habe da so einen Kurs gemacht. Und ich habe doch einen Kurs gemacht, jetzt erinnere ich das nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich da, das ist auch egal mit dem Seepferdchen. Auf jeden Fall habe ich schwimmen gelernt, konnte das dann. Und als dann Ende März, April die Saison losging und das Schwimmbad beheizt wurde und wir zum ersten Mal hingefahren sind und jetzt geht's wieder los mit Schwimmen, saß mein Opa wie immer.
Ja, beheizt dann, war er auch.
Er war beheizt auch.
Na klar. Auch
noch dazu sagen. Na klar. Aber wir haben das Haus trotzdem nicht übernommen, weil wir uns nicht genug an. Also.
Der Hamburger Großadel.
Der Hamburger Großadel hatte keinen Bock auf das Haus mit Pool und Sauna, auch im Keller übrigens. Und mein Opa saß auf seinem Stuhl auf der Terrasse wie immer und hat die Schwimmflügel rausgeholt und angefangen, sie aufzupusten. Und ich habe mich irgendwie mir die Badehose angezogen und bin aus dem Wohnzimmer an ihm vorbei und reingesprungen. Und dann war natürlich erstmal, dachten sie, ich habe es einfach vercheckt. Und das war, haben wir lange vorbereitet, als großen Überraschungsmoment. Und
das war der Tag, wo Opa ins Krankenhaus gebracht werden musste, weil er einen Herzinfarkt bekommen hat.
Nee, aber es war genau die, also er war auch genau der Typ dafür, der auch diese Art der Präsentation auch, das war ganz toll. Mhm. Großer Moment in meinem Leben.
Glaube ich.
Ja, und seitdem kann ich schwimmen.
Kannst du gut schwimmen? Kannst du kraulen?
Ja.
Gut, also?
Ich weiß, ich habe nie es properly gelernt. Also ich weiß es nicht mit der Atemtechnik und unter Wasser und keine Ahnung, aber ich komme gut voran, ich kann mich lange über Wasser halten, ich sehe nicht aus wie ein Idiot, der da rumspaddelt.
Nee, aber das Atmen ist ja das Entscheidende. Also könntest du, muss ja nicht auf Geschwindigkeit sein, könntest du 10 Minuten durchgehend kraulen, ohne zu ersticken?
Ja.
Okay, ja, dann kannst du kraulen.
Ja.
Ich glaube, das ist der Test.
Ich kann auch sehr gut Rücken schwimmen.
Oh, das habe ich bestimmt 20 Jahre nicht mehr gemacht.
Aber ich bin jetzt nicht so ein Athlet im Wasser, würde ich sagen.
Nee, ich kann auch nicht so wahnsinnig gut schwimmen.
Aber geht schon. Also doch schon ausreichend. Mache ich viel zu selten. Eine Zeit lang habe ich das gemacht, so mit einem Freund zusammen, dass wir einmal die Woche Bahnen geschwommen sind.
Richtig?
Einmal in meinem Leben gemacht für ein paar Wochen. Das war, glaube ich, die beste Art von Sport, die ich je gemacht habe. Ja, ist auch super gesund.
Mhm.
Richtig geil. Geht bloß, gar nicht auf die Gelenke.
Wenn es doch bloß eine Möglichkeit gäbe, diese gute Sache wieder ins Leben zu integrieren.
Gibt's nicht. Ich hab's seit Jahren suche ich, aber ich finde kein Wasser.
Hätte ihr immer doch das Haus genommen.
Und dann war die Prüfung vorbei. Was haben wir gemacht? Wir haben danach natürlich, wie man das im Schwimmbad
Pommes macht, gegessen.
Pommes gegessen. Und es gibt die in jedem Schwimmbad einfach dieselbe Karte. Chicken Nuggets, Currywurst, Pommes, vielleicht noch Kartoffelsalat. Baked Potato, wenn man Glück hat. Keine Ahnung. Und ich hatte in dem Moment, weil Schwimmbad und Erfahrungen und auch dieses mit dem, das hat mich irgendwie zurückversetzt und ich habe gesagt, ich esse jetzt eine Currywurst. Ist mir scheißegal. Und ich habe es mega bereut hinterher. Es war einfach richtig eklig und ich habe mich richtig schlecht gefühlt.
Schwimmbad-Currywurst ist auch nie eine gute
Currywurst. Die sah so gut aus. Ja. Ich habe die Teller gesehen, das waren so diese ovalen Teller, richtig viel Pommes gewürzt auf den Pommes, ordentlich Mayo dabei und auch die Wurst da mit so einer richtig guten Soße und
dann viel Currywurst. Das ist aber kein guter Imbiss im Freibad.
War kein Freibad.
Im Schwimmbad. Das, also allein schon, wenn es richtige Teller gab, schon ein Ausschlusskriterium.
Auf jeden Fall sah die Wurst mega appetitlich aus und ich habe gedacht, ich will jetzt eine richtig leckere Currywurst essen. Und dann habe ich es so bereut, mich so schlecht gefühlt dafür, dass ich mein Vegetariertum gebrochen habe dafür.
Ja, hätte ich dir, also hätte ich vermutet,
vorher ich auch. Schon vermutet, ich wusste dass es passiert. Ich hab's, aber ich habe es dann durchgezogen. Und ich hätte, stattdessen hätte ich mir Kartoffelpuffer mit Apfelmus bestellen sollen, die gibt es nämlich auch immer noch.
Und dir dein Cheat-Day für was Geileres aufsparen. Ja. Jetzt hast du jetzt das Gefühl, wenn jetzt wieder eine vergleichbare Situation, jetzt nicht mit Currywurst, sondern wo du denkst, okay, heute kann ich auch mal wieder ein bisschen lockerer sein mit meinen eigenen selbst auferlegten Regeln, dass du jetzt länger warten musst, bis so ein Tag wieder kommt?
Im Gegenteil. Ich hab's, einen Monat später war ich bei einer Veranstaltung mit fantastischem Catering, weil der es fast nur Fleisch gab.
Mhm.
Es gab, so bei den Vorspeisen gab es ein paar vegetarische Sachen, die habe ich auch gegessen, aber bei den Hauptgerichten gab es eine Kombination zwischen Fleisch. Es war alles so lecker und die eine Hauptspeise war eine exzellente Currywurst, wie ich sie in meinem Leben nie wieder gegessen habe, mit einer richtig leckeren Soße. Da habe ich mir die dann reingeschaufelt, ordentlich viel davon. War so ein Buffet und aus der Pfanne die Fleischstücken wurde hinterher alles weggeschmissen. Und das war die Wiedergutmachung für diese ekelhafte Schwimmbadwurst.
Okay, ein Happy End.
Ein Happy End und es sind einfach noch mehr Tiere gestorben.
Die waren schon tot.
Ja, das ist
also richtig. Gerade wenn es ein Buffet ist,
ja,
waren die einfach schon
richtig
tot. Ja, schön. Danke, dass du das geteilt hast.
Sehr gerne. Das war meine erste Urlaubsgeschichte. Jetzt bist du dran.
Ich habe eine Good News. Und zwar hat es funktioniert, dass ich mich selbst reingelegt habe.
Oh, ein Glück.
Ja, habe ich, glaube ich, irgendwann auch früher schon mal erzählt, dass ich irgendwann mal angefangen habe, in Jacken, wo die Saison vorbei ist, Geldscheine reinzutun. Und dann aber immer das Problem habe, dass ich mich dann doch dran erinnert habe, wenn ich sie wieder aus dem Schrank geholt habe. Diesmal nicht. Ich glaube, das Besondere war, ich habe das nicht in meine Winterjacke getan, die ich jetzt natürlich nicht neu angezogen habe, sondern in meine Übergangsjacke, die ich neu zum ersten Mal anhatte, weil es dann halt so nicht kalt und nicht warm war. 50 Euro.
Katsching.
Katsching. Habe ich einfach in die Tasche gegriffen, war dann 50er drin. Ja. Da dachte ich, oh geil, stimmt ja.
Ja.
Gut gemacht, Vergangenheitstim.
Hast du dann was Schönes davon gekauft?
Nee, ich habe das immer noch in meinem Portemonnaie.
Ja, ich habe das nämlich, wenn ich irgendwie... Weil früher habe ich mich so über sowas gefreut. Ich habe auch mal, ich habe an absurden Stellen, ich habe mal in einem Buch, so einem großen Band, wird die ersten beiden Seiten ringsum zusammengetackert. Ganz unauffällig. Und habe da irgendwie einen 100-Mark-Schein oder so reingelegt. Als Kind. Und den habe ich viel später gefunden. Inflation hat ihn wahrscheinlich schon aufgefressen.
Hattest du auch vergessen?
Hatte ich vergessen.
Cool.
Oder hinter so einem Bild, was bei mir an der Wand hing. Als ich das irgendwann abgehängt habe, war dahinter irgendwie auch so ein 100-Mark-Schein oder so. Das ist mir immer wieder passiert.
Okay.
Denn ich stellte mir das Geld zu. Und da habe ich mich immer richtig gefreut, haben wir irgendwas Tolles gekauft oder es gespart oder so. Und jetzt ist es aber so, dass es alles nur Zahlen sind. Weil es ist halt auf dem Konto ist ein Betrag, der ist nie besonders riesig, der ist aber auch nie leer.
Ja.
Und ob da jetzt nun 50 Euro hier oder da weg sind, ist irgendwie... Und es ist ja auch nicht so, dass ich mir dann was gönne oder dass ich... Taschengeld bekomme und das für den Monat irgendwie oder mir überlege, sondern es gibt Ausgaben und Einnahmen und irgendwas kommt am Ende bei raus.
Herzlich willkommen beim privilegierten Podcast der Beleuchteten Brüder, wo First World Problems gar nicht mehr mit mir das richtige Wort sind für das, worüber wir gesprochen
haben. Aber die Leute, für die das nicht so ist, die jeden Monat gucken müssen, das überbleibt, die können sich auch nicht mal eben so einen Fuffi in die Tasche stecken und halt
sich
verrotten
lassen. Nein, das ist richtig. Ist total richtig.
Aber als Kind konnte ich das. Es ist als Kind sozusagen die einzige Möglichkeit. Du hast keine Ausgaben, keine Verpflichtung. Du kriegst aber hin und wieder von Oma und Opa oder sowas.
Ja.
Und dann kannst du dich entscheiden, solche Sachen zu machen. Und dann ist es richtig geil.
Ja, das stimmt. Aber als Kind hast du ja auch nicht den Luxus, den wir im Besonderen, du und ich, jetzt haben, dass wenn wir irgendwas haben wollen, dann können wir uns das kaufen, ohne dass wir uns selbst in der Vergangenheit Geld geschenkt haben.
Das stimmt.
Oder sonst wo auf der Straße. Wie ich mich mal gefreut habe als 18-Jähriger, einen 5-Euro-Schein oder einen 10-Euro-Schein auf der Straße zu finden.
Ja.
Wenn ich jetzt einen 10-Euro-Schein auf der Straße finde, denke ich, ja, nehme ich natürlich mit. Aber das würde ich jetzt nicht mal mehr zu Hause erzählen wahrscheinlich, weil es...
Richtig, als Kind wäre man ausgerastet, aber die von wegen hier privilegierter Podcast, wenn man sieht, dass du in den Laden gehst und nicht auf den Preis guckst. Wenn du den Klamotten kaufst.
Wird das nicht nur auf dich abschieben? Ich meine schon uns beide.
Du hast völlig recht. Aber das ist mir gar nicht aufgefallen, dass das jetzt schon die zweite Geschichte ist, die in die Richtung geht. Das passiert mir übrigens nicht. Ich bin ja tatsächlich, wie du selber weißt, ein großer Sparfuchs. Das werde ich auch, glaube ich, nie los, egal wie meine Einkommenssituation ist. Aber ich gucke bei jeder Sache immer, auch einigermaßen unabhängig von meinem Einkommen, bin ich bereit, dieses Geld für diese Sache auszugeben.
Mhm.
Und das ist natürlich irgendwie ein bisschen virtuell, welches System man da hat und was ist was wert für einen selber. Aber ich habe da, glaube ich, schon so ein gewisses Koordinatensystem.
Das ist bei mir durchaus auch vorhanden. Klamotten ist einfach nur generell so ein Ding, wo ich, wenn ich dafür viel Geld ausgebe, mir mindestens die Illusion auch damit versuche zu kaufen, sicherer zu sein, dass es nicht von irgendwelchen Sklavenkindern in Bangladesch zusammengenäht wurde.
Das ist leider nicht ganz so schnell kaputt geht.
Und ja, da denke ich tatsächlich gar nicht mal unbedingt dran. Aber tatsächlich, dass ich die Hoffnung habe, dass teurere Kleidung fairer produziert ist. Was wahrscheinlich also mal stimmt und mal nicht.
Genau,
mal stimmt. Ne, da müsste man sich eigentlich eher noch mit den Marken und alles beschäftigen. Ja. Aber das ist mir wiederum doch etwas zu viel, um mich da reinzuarbeiten.
Deswegen kann mir aber vorstellen, dass du bei Backyard ganz gut fährst.
Würde ich jetzt auch vermuten.
Viele Leute wohnen, denen das wichtig ist.
Und genau.
Das ist immer so eine Verantwortung, die gebe ich gerne an andere Leute ab.
Ja, und ich
das denke ich auch bei ganz vielen anderen Sachen. Immer denke ich so, wenn es ein Problem damit geben würde, hätte sich schon jemand beschwert, der sich schneller beschwert als ich.
Und ich habe mir übrigens direkt vorher noch auch im Secondhand-Laden Klamotten im Wert von 150 Euro gekauft. Es war ein teurer Tag, aber es hat sich sehr gelohnt.
Secondhand ist, glaube ich, genau mein Ding. Ich muss mal mehr in Secondhand-Läden gehen.
Ja, ich weiß jetzt, wo ein paar sind.
Von wegen Verschwendung, Luxus, privilegiert. Ich war neulich 2 Nächte in einem, ich möchte sagen, eine Art Hotel.
Okay.
Da gab es da Buffet zum Frühstück, so ein großes Buffet für richtig viele Leute. Und wir haben uns da viel Zeit gelassen und waren so ungefähr die Letzten, die gegangen sind. Und als wir gegangen sind, haben die halt da abgeräumt. Und da hat man, ich ahne das immer schon, aber man fragt sich, was machen die wohl mit den Resten und so weiter. Vielleicht können sie einige Sachen dann wiederverwenden. Und da war dann einfach so ein Trog, wirklich ein gigantischer Trog mit Brötchen. Ich schätze, da waren noch ungefähr 500 Brötchen.
500?
Und die haben die einfach in schwarze Müllsäcke geworfen.
Oh Gott.
Ja, vielleicht nicht 500. 500 ist zu viel. 500 Brötchen sind eine Menge. Es waren richtig viele Brötchen. Und so, dass ich gedacht hatte, Alter, guck mal, wenn man sich jetzt, wir unterhalten uns hier mal darüber, so Brötchenpreise, dann gehst du hin und dann zahlst du teilweise 1 Euro für ein Brötchen. Das ist für voll viele Menschen, das ist auch irgendwie ein Luxus. Und es ist auch insgesamt jetzt eher eine Sache. Und dann sind da diese Massen an Brötchen, werden einfach alle weggeschmissen. Weil es sich rechnet. Weil sie ihre Preise so kalkulieren, dass es ihnen egal ist. Weil sie keinen Zwang und keinen Druck haben,
irgendwas zu verändern. Und weil sie das ja auch nicht am nächsten Tag eins frisch neu verkaufen können.
Nein, das auch nicht. Aber es lohnt sich noch nicht mal, das irgendwelchen Schweinen zu geben. Oder sich Gedanken zu machen, dass man vielleicht ein bisschen weniger Brötchen. Das war voll. Der Laden war voll. Das war sozusagen, jeder Platz war besetzt. Wie kann man sich so verkalkulieren?
Ja,
nur wenn man kein Interesse hat, weil es wirtschaftlich einem am Arsch vorbeigehen kann, weil du einfach die Eintrittspreise um 20 Cent erhöhst und über die Masse es wieder reinkriegst oder so ähnlich.
Ich habe das Gefühl, du kritisierst unseren privilegierten Lebensstandard.
Mir wurde übel.
Ja, ich kann es gut
verstehen. Ich gehe da mit meinen Kindern vorbei und die schmeißen diese ganzen Brötchen weg.
Ja.
Und ich sitze zu Hause und sage, ey komm, die Brötchenhälfte, ich will jetzt nicht, dass wir das Toastbrot wegschmeißen. Und dann am Ende gebe ich es doch den Hühnern. Eine Toastscheibe mache ich, das ist halt das Ding. Ich sitze zu Hause und mache mir Gedanken oder fühle mich schlecht, weil am Ende eine Toastscheibe getoastet wurde, die nicht gegessen wird. Und jeden Tag wird in so Milliarden von Hotels weltweit werden so viele Brötchen weggeschmissen. Und es ist ja, hört ja nicht mal bei Brötchen auf.
Nee.
Das sind ja Fleischmassen und alles.
Ach. Es gibt ja diese, das ist funktioniert natürlich nicht in diesen Dimensionen, aber es gibt ja diese, ich glaube, App, Too Good To Go.
Ja.
Ja. Wo, ich glaube, sind das nur Bäckereien und Konditoreien, die da mitmachen?
Oder? Der kriegt man in so Tüten, ne?
Ja, genau. Da machen halt verschiedene Bäckereien und Konditoreien mit. Und wenn dann so, ich sag mal, der Feierabend winkt, dann kann man da reinstellen, was man noch wovon über hat, was weggeschmissen werden müsste, weil man es am nächsten Tag nicht mehr verkaufen kann. Und dann kann man das umsonst oder für sehr, sehr viel weniger Geld auf jeden Fall sich da Tüten zusammenstellen oder bestimmte Tüten kaufen. und das per App bestellen und dann abholen.
Da müssen eine ja gute eigentlich Sache. Alle gegen sein, die woanders Essen verkaufen. Also für die Teilnehmenden ist es kein Problem, weil die das sozusagen, aber vielleicht ist es, also man könnte jetzt sich hinstellen und sagen, Moment mal, wenn diese App Schule macht, dann kommen die Leute ja gar nicht mehr um 17 Uhr und kaufen mal eine Brötchen, sondern kommen um 18 Uhr und holen sie sich umsonst ab.
Ja.
Weil sie das sozusagen einpreisen, um Geld zu sparen.
Ja. Aber das ist ja, also ich glaube, Leute, die sich aktiv dafür entscheiden, da mitzumachen, haben auch einen gewissen Idealismus dahinter.
Ja.
Und nicht nur,
glaube ich auch, nicht nur finanzielle Interessen. Aber kannst du halt auch dann nur machen, wenn du es dir leisten kannst. Ja. Also auch sozusagen ja. als Backstube.
Ja. Ja, ist richtig.
Würde mich interessieren, ob es wirklich einen Effekt gibt. Aber das hängt natürlich sehr von den Nutzungszahlen ab.
Ja.
Denn wenn ich finde das auch gut, wenn ich das machen würde, würde ich mir wahrscheinlich schon weniger Sachen kaufen. Also klar, alles das, was ich da esse, esse ich dann woanders nicht.
Ja.
Ich glaube, die müssen einfach weniger produzieren. Ich frage mich auch immer, warum das so ein Ding bei allen, klar, du willst bis zum Schluss verkaufen und vielleicht ist das so ein Ding, dass es dann immer noch schön aussehen soll und dass nicht derjenige, der am Buffet um 3 Minuten vor Schluss kommt, nur noch so 4 Brötchen da.
Würde ich viel besser finden, wenn ich da als Gast hinkomme, wenn ich weiß, okay, ich bin jetzt irgendwie spät dran, gleich ist Frühstückszeit vorbei und dann sind da auch nur noch also natürlich noch genug für mich, aber ich sehe, dass der Korb sichtbar leerer ist oder fast leer ist, das finde ich sehr gut.
Ist ja okay, wenn die Auswahl noch einigermaßen ist und am Ende, aber das sozusagen von derselben Art Brötchen und derselben Art Käse und so viel weggeht.
Oder wenn immer nur so kleine Mengen weggeschmissen werden müssen, weil man halt versucht, so gut zu treffen, wie es geht.
Und die können dann auch noch die Mitarbeitenden irgendwie mit nach Hause nehmen. Oder,
genau.
Oder, weiß ich nicht, die Schweine.
Ja, die Schweine.
Überall gibt es Schweine.
Vor allem im Kapitalismus.
Entschuldigung.
Macht nichts. Ich wollte noch eine kurze Sache sagen. Achso, du musst mir was erklären. Ein ganz anderes Thema jetzt. Bitte sag mir mal ein einziges gutes Argument für Schlüsselanhänger.
Du erkennst ihn sofort, wenn er irgendwo liegt.
Ja.
Du verlierst ihn nicht so leicht, wenn du zum Beispiel nur einen Schlüssel hast. Also manchmal gibt es so einen kleinen Schlüssel.
Okay.
Geht gleich verloren.
Lass uns spezifizieren. Schlüsselanhänger an Schlüsselbünden. Bünden,
glaube ich. Dann gefällt mir nur die, ich erkenne es sofort.
Mhm.
Also es ist sichtbarer, irgendwie vielleicht auch gerade, wenn es mit Farbe ist, weil Schlüssel sind alle irgendwie so silber-schwarz, unsichtbar. Ansonsten ist es, glaube ich, nur Deko.
Deko am Schlüssel, am Schlüssel.
Ja. Deko am Schlüssel. Alles wird individualisiert.
Ja.
Alles wird personalisiert.
Okay, da habe ich nämlich kein Verständnis für. Gar kein Verständnis. Ich würde noch das Argument gelten lassen, wenn man ein Mensch ist, der Schlüssel nicht in der Hosentasche hat, sondern irgendwie immer in einer Tasche oder in einem Büdel oder irgendwie mitten im Rucksack, dass man dann doch noch mehr Möglichkeit oder Chancen hat, den schnell zu finden, wenn man kramen muss. Das verstehe ich auch noch. Aber wenn man, wie ich, den Schlüssel immer in der Hosentasche hat, verstehe ich überhaupt nicht. Ja, genau. Und je kleiner mein Schlüsselbund ist, desto besser. Ein Schlüssel wird zu wenig, bin ich komplett bei dir. 2 ist vielleicht so ein bisschen Grenzfall.
Da reicht dann aber so ein Ring, den du ja eh da liegen
brauchst. Genau, den Ring, dann der Ring hilft dann auf jeden Fall. Und ich habe, zeige ich dir gerade, den perfekten Schlüssel, also nicht Schlüsselbund mit 3 Schlüsseln. Tür unten,
aber es ist schon
Keller,
so.
Fahrrad.
Ja, ist super, aber es ist schon so, dass man scannt so, wenn man die Sachen irgendwo liegen hat. Du lässt sie wahrscheinlich auch einfach nie liegen, weil du die nie aus der Tasche holst. Aber ich scanne häufig einen Raum und es fällt mir sehr viel leichter, meinen Schlüssel dann wieder zu entdecken.
Wenn du woanders bist und weggehst.
Ja, oder auch, wenn ich ihn zu Hause irgendwo hingelegt habe oder so und ich gucke durch einen Raum.
Aber dann kann ich ihn sofort erkennen. Dann gibt es doch einen festen Ort. Man legt doch nicht den Schlüssel irgendwo hin.
Doch, also ich kriege das ganz gut hin, meine Frau überhaupt nicht. Da ist es halt immer, da ist immer alles irgendwo. Aber es ist schon so, dass ich manchmal, es gibt immer mal Situationen, wo ich den irgendwo anders hinlege und wenn ich einen Raum betrete, kann ich den Raum sofort scannen nach meinem Portemonnaie und meinem Schlüssel. Und da hilft der Schlüsselbund, glaube ich, schon. Der
Schlüsselanhänger, ja.
Wobei mein Schlüsselanhänger ja auch noch eine Funktion hat, ist auch noch ein Flaschenöffner.
Den man nicht braucht, weil man mit einem eine Flasche öffnen kann.
Ja. Hast recht.
Es gibt bei mir immer genau 2 Möglichkeiten, wo der Schlüssel sein kann. Und zwar entweder steckt er im Schloss oder er liegt auf der Schlüsselablage neben der Haustür.
Ja.
manchmal, wenn ich mit meiner Frau gemeinsam nach Hause komme und wir haben beide einen Schlüssel mit und sie schließt auf, das heißt, ich muss sie nicht raus, sondern dann habe ich ihn natürlich noch in der Tasche. Wenn ich dann oben bin, also man kommt bei uns durch die Tür rein und da muss man direkt die Treppe hochgehen, um in die Wohnung sozusagen zu kommen, dann gehe ich aktiv die Treppe wieder runter, um den Schlüssel dahin zu legen.
Das würde ich nicht machen.
Nee, weiß ich. Und das ist, glaube ich, dein großer Lebensfehler.
Aber ich glaube, da sind andere noch viel schlimmer als ich.
Ja, das mag
ich. Aber tatsächlich ist das ist ja mehr so, das ist bei dir sowieso so. Das ist ja auch so, wenn da irgendwo eine Flasche Bier oder irgendwas steht, du räumst die Sachen ja gleich weg.
Ja.
Du machst ja sozusagen alle deine Spuren, die du machst, verschwinden sofort hinter dir wieder. Und das kann ich nicht. Bei mir stehen die Sachen einfach teilweise wochenlang und dann irgendwann räume ich halt auf und so ist immer irgendwo was.
Zum Beispiel der Schlüssel, den du besser finden kannst
mit Schlüsselanhänger. Ich habe nicht so ein Problem Schlüssel, Handy und Portemonnaie. Ich habe das ganz selten, dass ich die wirklich suchen muss.
Okay.
Weil ich tatsächlich den Schlüssel auch direkt im Flur ist bei uns so eine kleine Schublade, wo ich den reinschmeiße.
Das Einzige,
das ist 90% der Fälle oder häufiger.
Das Einzige, was bei mir ab und zu auch mal verloren geht, ist das Handy. Aber da bin ich sehr dankbar für meine Apple Watch, für diese Funktion. Egal, wo ich bin.
Oh Mann, die braucht meine Frau.
Man muss dem Handy Bescheid sagen, sich einmal zu melden und dann suche ich das. Und ich nutze das fast täglich. Manchmal sitze ich auf die linke Seite gelehnt vom Fernseher und bin mir nicht ganz sicher, ob rechts oder links das Handy ist und dann mache ich das auf, bevor ich überhaupt dahin gucke. Das findet meine Frau ein bisschen nervig, aber ich mache das ganz gern.
Ist wieder wie in der Donald, Dagobert und Wally-Sache, worüber wir neulich gesprochen haben. Dass wir in der Zukunft leben, wo die Menschen sich für nichts mehr bewegen müssen.
Ja.
Es gibt diese Funktion zum Handysuchen auch über Android und so, wo du einfach auf eine Homepage gehst und dann klingeln lassen kannst.
Mhm.
Auch wenn es lautlos ist und so. Ich ärgere mich fast ein bisschen, dass ich meiner Frau mal irgendwann erzählt habe, dass es relativ einfach ist, das einfach zu machen und das klingeln zu lassen. Weil sie jetzt ständig sagt, orte mal mein Handy. Das ist einfach...
Ja. Oft vorkommt.
Oft vorkommt.
Bookmarken.
Ja, ich muss mich dann aber immer als die einloggen.
Ah, okay. Nervig.
Bei Google. Zum Glück ist ein Android-Phone. Bei Apple gibt es das aber, glaube ich, auch. Ja. Aber es wäre schon eigentlich gut, wenn in allen Dingen, die man hat, so, es gibt auch solche Geräte, also die über GPS oder irgendwie sowas funktionieren. Ja,
richtig.
Wo du dann alle Geräte so einen kleinen Chip machen kannst, so wie hier bei dem Badeanzug, der durch die ganze Welt gekutscht wurde.
AirTags heißen die
von AirTags.
Kannst du sie auch an Schlüssel dran machen?
Ja, an alles. Ja. Auch an die Katze oder...
ans Kind.
Ans Kind. Und immer, wenn du was suchst, bam, hast du es gefunden.
Ja. Okay.
Sie haben Ihr Ziel erreicht.
Schlüsselanhänger.
Ihr Handy befindet sich rechts.
Rechts auf dem Sofa. Bitte.
Mach noch was.
Du, noch was?
Ja, ich habe so lange schon geredet.
Ach, dafür sind wir doch alle da. Es gibt doch, hast du mitbekommen? Nein, ich frage anders. Kennst du noch JJ1? Sagt dir das was?
Nee.
Auch bekannt als Bruno.
Bruno?
Bruno. Nee. Auch bekannt als der Problembär.
Ja.
Ja, den kennst du.
Ja.
Genau.
Und die Schwester.
Ja, die Schwester ist sehr aktiv. Mehr als der Bruder es damals war. Kurz zur Einordnung. Ich glaube, das muss so, keine Ahnung, 2004 oder 2005 oder so gewesen sein.
Ja.
Es gab ein großes Sommerloch in der Berichterstattung. Die Politik hatte Urlaub. Und man brauchte eine Geschichte. Und da gab es den Problembären Bruno, a.k.a. JJ1.
Und Problembär ist, glaube ich, tatsächlich ein Begriff, den, weiß ich nicht, wer auch immer das ist, Förster oder so benutzen. Hat sich die Presse, glaube ich, nicht ausgedacht.
Oh, ich dachte, das wäre so ein Bildding. Oder das Edmund Stoiber oder sowas.
Ja, Edmund Stoiber hat den auf jeden Fall häufig aufgegriffen. Aber ich weiß nicht, ob Edmund Stoiber gesagt hat, es ist sozusagen ein Problembär.
Ich könnte es mir vorstellen.
Oder ob es tatsächlich der offizielle, ich glaube, es ist ein richtiger Begriff.
Aus der Försterei.
Ja, vielleicht.
Ein Fachbegriff aus der Försterei.
Aber dann lege ich meine Hand nicht mal in die Nähe des Feuers.
Okay.
Das kann völlig falsch sein.
Jedenfalls, der trieb sein Unwesen irgendwo in Bayern,
ja.
Hat da irgendwie Schafe gerissen und Tierbestände dezimiert, aber eben meines Wissens oder meiner Erinnerung nach keine Menschen attackiert. Aber er hat halt so viele Tiere auf dem Gewissen gehabt, dass er zum Problembären wurde. Und dann gab es eine gefühlt wochenlange Jagd, die minutiös vom Boulevard begleitet wurde.
Und zwar, Achtung, Ich glaube, das ist das, was Merck und Stolber gephrased hat. Man hat auf Vergraulungsmaßnahmen gesetzt.
mit einer Schrotflinte, oder was?
Ich weiß nicht, verschiedene für Gerüche oder keine Ahnung. Es ging immer um auch so im Sinne des Tierwohls um Vergraulungsmaßnahmen. Und ich finde, das habe ich dann irgendwann in meinen Sparschatz ein bisschen übernommen.
Finde ich hübsch.
Weil man unliebsame Gäste loswerden möchte, dann muss man Vergraulungsmaßnahmen einleiten.
Mit Gerüchen arbeiten zum Beispiel. Kann helfen. Nun ist es so, dass Bruno wurde irgendwann wahrscheinlich erschossen. Ich glaube, der ist getötet worden. Da gab es noch so Kreuze mit Bruno.
Jetzt gibt es
so.
Die Rache.
Jetzt gibt es die Familienrache. Jetzt kommt John Wick 2, jetzt ist die Schwester da. tatsächlich wurde irgendwo in Österreich, glaube ich, ein Jogger getötet.
In Italien, glaube ich.
In Italien, stimmt, in Italien. Von einer Bären. Und es wurden, und das ist der Punkt, wo ich noch irgendwie die Geschichte nicht ganz verstehe, es wurden DNA-Proben genommen und da konnte man feststellen, dass es sich um eine direkte Verwandte, um die Schwester von JJ1, Bruno den Problembären aus den Mitte der 2000er Jahren, der da sein Unwesen getrieben hat. Und sie heißt JJ4.
Gibt es offensichtlich noch zwei andere Geschwister.
Ja. Aber warum macht man diese DNA-Probe? Also vielleicht muss man dazu noch wissen, JJ 1 und 4, also Bruno und die neue Todesbären, die meines Wissens keinen menschlichen Vornamen trägt.
Noch.
Die sind Kinder von einem Bärenpaar, welches irgendwie im Jahr 2000 oder so gezielt ausgewildert
wurde. Ja, genau.
Wurden. Und dann sollte da so eine Population von 50 Bären oder so stabil aufrechterhalten werden. Und ich glaube, dann wurden es irgendwann zu viele. Das ist dann auch wiederum nicht so gut gelaufen. Und ist das so der Hintergrund für dieses DNA-Screening. Aber wozu? Also ist das wichtig?
Ich kann mir das vorstellen, gerade bei so bedrohten Tierarten, wo die genau gucken, welche Maßnahme zu was geführt, woher kommen die?
Welche Vergraulungsmaßnahme?
Was ist mit Inzest vielleicht? Das ist, glaube ich, schon aus biologischer Sicht oder aus Tierschutzsicht ist das, glaube ich, schon sehr wichtig, genau nachverfolgen zu können, wo welche Bären herkommen, ob es irgendwo Wanderungsbewegungen gab oder ob es irgendwie was Neues gibt, was in den Genpool eintritt. Und das so, was dann wahrscheinlich von ein
Bayern nach Italien
netter gewandert. Nebenprodukt. Ja, habe ich auch schon mal gemacht.
Ja, guck mal. Gut, dass du dabei nicht versehentlich einen Jogger getötet hast. Ist natürlich tragisch, tut mir leid, jetzt irgendwie auf Kosten eines toten, jungen Mitzwanzigers irgendwie Witze zu machen, aber ich...
Dabei gibt es sowieso schon zu wenig ItalienerInnen. Gab es gerade die Nachricht.
Oh Mann, guck mal, damals hat man versucht, was gegen die zu niedrige Bärenpopulation zu machen und hat da ein bisschen angeschoben und die tun jetzt was gegen die sowieso schon zu niedrige
ItalienerInnen ausbilden. Und dass wir so eine stabile Population von so 40, 45 Millionen Leute da haben. Aber weniger ItalienerInnen bedeuten auch, dass sie weniger Wasser trinken, was zurzeit auch gut ist, weil das Wasser in Italien langsam zu Neige geht. Besser jetzt nicht mehr auswandern dahin, denn das ist bald Sahara Teil 2.
Okay.
Der Gardasee ist 60 Zentimeter niedriger als sonst.
Der Gartensee?
Der Gardasee.
Gardasee.
Und es steht ganz schlimm um Italien und um Spanien. Alles furchtbar.
Vielleicht nicht so viele Klamotten im Internet bestellen.
Könnte helfen oder auch mal Rohre verlegen, die nicht durchlöchert sind. Das ist auch eine Maßnahme.
Warum sind die durchlöchert, um den Boden zu wässern?
Nee, die verlieren ganz viel Wasser in Italien und Spanien, weil die Wasserrohrinfrastruktur so schlecht ist, dass ständig überall was versickert und verloren geht. Das ist eines der größten Probleme. Die müssten mal wieder von ihren eigenen Vorfahren lernen und so krasse Aquädukte bauen.
Ja, können die nicht darauf irgendwie aufbauen?
Ja, bestimmt. Einfach noch ein Aquädukt oben drauf setzen, auf die Ruinen.
Ja.
Zerbröselt bestimmt nicht.
Du bist dran.
Ich bin dran.
Ja.
Das ist gut, Italien, da habe ich viel eigentlich zu sagen. Aber ich glaube, sehr schön. David und Goliath, ne?
Mhm.
Ist jetzt nicht aus meinem Urlaub. Ja, ich muss was öffnen.
Ich erinnere mich noch an die Grundschule, Religionsunterricht, wie wir die Geschichte von David und Goliath von Frau Jessen beigebracht
haben. Kriegst du die noch hin?
Ja, krieg ich hin.
Sag's hier mal.
Also nicht im Detail, aber Goliath ist eine Art Riese, der ein Dorf terrorisiert.
Ja.
wie auch immer, weiß ich nicht mehr genau. Und sämtliche Versuche, sämtliche Vergraulungsmaßnahmen waren erfolglos. Und dann ist David, der Kleinste des Dorfes,
ja.
Der sagt, ich krieg das hin. Und keiner glaubt an ihn, weil er halt der kleine David gegen den großen Goliath hat ja gar keine Chance. Ja. Und der hat dann so eine, der baut sich dann eine Steinschleuder und trifft mit tödlicher Präzision. Und das war dann das Ende schon von Goliath. Ich weiß nicht, ich glaube, der stirbt tatsächlich auch. Ich weiß auf jeden Fall noch, wie ich als Grundschüler dieses Bild gemalt habe. Und da hatte Goliath so Kreuze als Augen.
Ja.
Ja.
Man stirbt nur einmal, heißt ein James-Bond-Film.
Nee, zweimal.
Man stirbt nur einmal. Niemand lebt zweimal, gibt's glaube ich auch noch. Ich glaube, man stirbt nur einmal. You only die once. Oder heißt es, you only die twice?
Ich glaube, twice.
Man stirbt nur zweimal?
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, ja.
Auf jeden Fall stirbt der Morgen nie. Goliath schon, nämlich doppelt. Und du, so wie du die Geschichte gerade erzählt hast, ist nicht so spektakulär, oder? Es ist halt einfach ein Typ, ja, und der ist groß und anderer ist klein. Ist, und
ja, vor allem so. Aphorismus auf Größe, also Äußerlichkeiten sind ja egal.
Ja, that's it. Es ist einfach nur, Kleine können Große besiegen.
Ja, genau.
Und daraus ist so ein Ding gemacht, dass es jeder kennt. Jeder kennt David gegen Goliath und jeder zitiert das immer so. Das ist ja wie David gegen Goliath. Dabei ist es halt so ungefähr die billigste Story, die es überhaupt nur geben kann.
Ja, aber darum ist ja so allgemeingültig anwendbar.
Je billiger und einfacher eine Story ist, umso mehr Wirkungskraft hat sie.
Ne, desto vielseitiger ist sie auf die verschiedenen Möglichkeiten anwendbar.
Boah, aber da erwarte ich schon irgendwie, dass da noch ein bisschen mehr dran ist.
Naja, warum denn?
Also einfach nur, das ist so, als wenn ich sage, man kann auch mal, man hat nicht immer nur Pech, man kann auch mal Glück haben. Dann erzähle ich eine Geschichte, wie jemand, der viel Pech hat, auch mal Glück hat. Und dann ist das ein weltweiter Hit, oder was?
Ist doch kein Hit, es ist einfach nur im Sprachgebrauch eingegangen.
Das ist ein mega der Hit.
Nein, aber doch nicht, weil die Geschichte gut oder schlecht ist, sondern weil sie sehr kurz mit Hilfe von ungewöhnlichen Namen, David jetzt noch nicht, aber Goliath und vor allem die beiden in Kombination.
Vielleicht war das damals gar kein ungewöhnlicher Name. Nee, aber weil der Loser in der Story ist, hat ihn niemand mehr so genannt. Und David haben alle so genannt, weil sie derbe der Held sein wollen.
Ja, das kann sein. So wie Hitler ist auch nicht mehr so beliebt.
Nicht so beliebt. Aber erstens, was ich nicht wusste, nach diesem David ist auch der Davidstern offensichtlich benannt.
Mhm.
Denn David wurde später zum König von Israel erwählt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das mit dem Stern stimmt. Aber irgendwo habe ich das, glaube ich, auch gelesen. Vielleicht stimmt es wieder nicht. Was stimmt, ist das Folgende. Es geht tatsächlich um einen Zweikampf des jungen David gegen einen riesigen Krieger. Das war einfach ein großer Typ. Das war jetzt noch nicht mal irgendwie so wie bei Gullivers Reisen, irgendwie so ein echter Riese. Das ist einfach
nur. Habe ich mir das immer vorgestellt, aber das war auch Religionsunterricht in der Grundschule. Also da werden die Geschichten, glaube ich, auch ein bisschen noch
aufgejazzt.
Nee, und runtergejazzt.
Ach so. Also.
Was die Gewalt angeht.
Was die Gewalt angeht, runtergetuned. Also, der hieß Goliath aus Gath. Und ich kann dir genau sagen, wie groß er war. Er war 6 Ellen und eine Spanne groß.
Oh, das ist groß.
Da sind wir wieder bei den willkürlichen.
Moment, sechs Ellen sind ja wahrscheinlich dann so 6-mal ungefähr ein Unterarm. Ist ja, ne? Die Elle.
Ja.
Und was? Und eine Speiche?
Spanne.
Spanne, das ist dann wahrscheinlich der Fuß. Fußspannen?
Könnte sein. 6 Ellen, eine Spanne. Aber eine große Elle oder eine große Spanne? Seine eigene Elle? Weil 6-mal
so
seine.
Ist
nicht jeder 6-mal wie seine eigene Elle groß vielleicht? Nein. Und eine Spanne? Wusstest du, dass wenn du die Arme ausbreitest, ja, dass das deine Körpergröße ist?
Stimmt nicht.
In den meisten Fällen haut das voll gut hin.
Das stimmt nicht. Was stimmt ist,
wenn du sehr lange Arme hast.
Dein Unterarm ist genauso lang wie dein Fuß.
Mhm. Aber wahrscheinlich auch nicht in jedem Fall. Es gibt wahrscheinlich Leute, die überlange Unterarme haben.
Aber bei mir ist das so.
Hast du schon mal reingestellt?
Ja, oft.
Oft. Passt gut rein.
Passt
schmiegt sich gut rein.
Als wäre es füreinander gemacht.
Also, Goliath war so groß, wie ich gesagt habe. Auf seinem Kopf hatte er einen Helm aus Bronze.
Mhm.
Er trug einen Schuppenpanzer aus Bronze, der wog 5000 Schekel.
Das gibt's ja gar nicht.
Das war schwer zu tragen. Außerdem hatte er bronzene Schienen an den Beinen und zwischen seinen Schultern hing ein Sichelschwert aus Bronze. Wenn das irgendein Roman wäre, hätte man den Autor schon längst rausgeschmissen aus dem Verlag, aber die Bibel kommt damit durch.
Die Bibel kommt auch damit durch, im Neuen Testament also 4-mal von unterschiedlichen Leuten dieselbe Geschichte erzählen zu lassen.
Ja, stimmt. Die Bibel kommt mit vielen davon. Das ist das Alte Testament. So, der Schaft seines Speeres war so dick wie ein Weberbaum und die eiserne Speerspitze wog 600 Schekel. Sein Schildträger ging vor ihm her. Also da kommt einfach ein Typ, das ist noch nicht mal so, dass der die terrorisiert seit Wochen und Monaten und dann hackt er wie das tapfere Schneiderlein sich was Geiles aus, sondern da kommt einfach nur ein Typ mit seinen, so und jetzt rücken die immer weiter vor, die Philister. Und kam auch an diesen David näher ran, der da random in der Menge stand. Da lief auch David von der Schlachtreihe dem Philister entgegen, er griff in seine Hirtentasche, nahm einen Stein heraus, schleuderte ihn ab, steht noch nicht mal was von der Steinschleuder, kann ihn auch geworfen haben,
ja.
Und traf den Philister an der Stirn.
Ja.
Das ist nur Angreif und der hat einfach Kurzschluss gehandelt, überlegt, da hat einen Stein, schmeißt ihn auf ihn drauf.
Also es gab gar kein Bedrohungsszenario.
Ich glaube schon, dass es ein Bedrohungsszenario gab. Aber es war nicht so, dass es so ein psychologisches Drama oder so ein Konflikt oder so war, sondern es ist einfach nur Angriff, die rücken auf die Stadt vor oder das Dorf vor und da ist halt ein kleiner Typ, der den mit dem Stein bewirft. Und zufällig mit tödlicher Präzision trifft, denn der Stein drang in die Stirn ein.
Wow.
Und der Philister fiel mit dem Gesicht zu Boden. So besiegt er ihn. Ach doch, hier steht die Schleuder. Und jetzt steht hier explizit, wirklich, es steht wirklich so, er traf den Philister und tötete ihn, ohne ein Schwert in der Hand zu haben. Dann lief er hin und trat neben den Philister, er ergriff sein Schwert, zog es aus der Scheide, schlug ihm den Kopf ab und tötete ihn.
Okay, das wusste ich nicht.
Da hat irgendjemand nicht Korrektur gelesen in der Bibel. Als die Philister sahen, dass ihr starker Mann tot war, flohen sie. Also der hat einfach Glück gehabt, hat ihn zweimal getötet, einmal mit ohne Schwert, einmal mit Schwert. Großer Mann stirbt zweimal.
Aber was ist jetzt dein, also worauf willst du hinaus?
Also erstmal fand ich es lustig, dass er ihn zweimal tötet, ja, und dann auch noch gesagt wird, dass er ihn ohne Schwert tötet und ihn danach den Kopf abhaut, der Leiche, und damit die Leiche tötet. Und dann war ich einfach überrascht davon, dass eine so unspektakuläre Geschichte, die aber so ausführlich mit der Bronze und Bronze und Bronze, so eine Verbreitung gefunden hat. Einfach nur, weil kleiner Typ hat Glück und tötet aus Versehen großen Typ. Weil er mutig ist, okay.
Ja, und weil er sich was traut, aber er hätte ja auch gar nichts machen können. Aber vor allem geht es ja immer darum, Situationen darzustellen, wo eine Partei against all odds doch siegreich sein kann. Also wenn jetzt, keine Ahnung, Aserbaidschan gegen Deutschland Fußball spielt, würde man auch sagen, es ist David gegen Goliath.
Ja, genau. Goliath. Aber das Problem, das ich daran habe, ist, es war niemals David gegen Goliath. Goliath hat wahrscheinlich noch nicht mal gesehen, dass David da stand.
Ach so.
Das wäre so, als wenn Aserbaidschan aus Versehen Deutschland besiegt, während Deutschland schläft oder so. Das ist genau.
Die waren 19 Minuten früher da und haben schon mal angefangen zu spielen.
David gegen Goliath, da denke ich dran, da wird irgendjemand in eine Arena geschmissen und sagt, du musst jetzt gegen den kämpfen und dann kämpfen die und dann währenddessen.
Nee, so hatte ich das.
Aber das ist einfach nur. Goliath hat den wahrscheinlich noch nicht mal gesehen.
Ja, aber ändert
aus
das
Goliaths irgendwas? Sicht hat er nicht gegen David gekämpft.
Aber er hatte trotzdem gegen ihn verloren.
Ja. Also. Also kampflos verloren.
Ja, das, ja.
Luigi wins, loses by doing absolutely nothing. Das hat mich irgendwie aufgewühlt, offensichtlich. Vielleicht ein bisschen doller als nötig, aber.
Ja, das Gefühl habe ich auch. Gut, ich möchte auch mal, wir können beide zum Ende kommen. Wir sind jetzt schon wieder gleich bei der Stundenmarke. Wir können einfach das Plappern nicht sein lassen. Ich möchte jetzt mal was ganz Frühes machen, weil die Sachen, die jetzt bei mir jetzt aktueller drinstehen, sind eher größere Themen. Vielleicht habe ich da auch das ein oder andere schon mal von rausgehauen. Es gibt auf der Tastatur, auf der Computertastatur, die Taste Rollen. Und wenn man die gedrückt hat, kann man ganz viele, also in der glaube ich jetzt nicht.
Doch, ja.
Darum. Und wenn man die aktiviert hat, kann man ganz viele Sachen nicht machen. Was macht die? Außer deinen Arbeitstag zu sabotieren, wenn sie versehentlich gedrückt wurde.
Ich würde vermuten, dass, die einfach das SC vergessen haben.
Schrollen?
Und dass es Scrollen ist. Nee. Ich habe früher mal gedacht, dass das so eine Art Autoscroll-Funktion ist. Dass man dann, macht man die an und dann kann man so lesen. So wie Autoplay, bei, wenn du Gitarrenakkorde hast. Aber das scheint mir nicht der Fall zu sein.
Ist doch erstaunlich, dass wir sehr affin sind, was Computertastaturen und generell alles, was damit zu tun hat, sind. Aber keine Ahnung haben, wofür das ist.
Hast du nicht nachgeguckt?
Nee.
Ich weiß es nicht. Wofür könnte es sein? Was glaubst du?
Rollen.
Rollen. Und Pfeil nach unten. Das sieht doch einfach aus, als würde das so eine Scroll-Funktion sein, oder nicht?
Ist da immer ein Pfeil nach unten?
Ja, ich glaube schon.
Also ich kenne das tatsächlich nur, dass dann irgendwie, wenn man was anderes dann machen möchte, die Einblendung kommt, Rollen aktiviert oder so. Rollen auf der Tastatur aktiviert und dann kann man nicht schreiben, aus irgendwelchen Gründen.
Auch hier bringt mir Rollen nichts. Aber sie ist ja immer noch auf aktuellen Tastaturen da.
Ja.
Ein Relikt von früher. Und Druck S ab, ne?
Druck S ab?
Direkt neben Rollen ist die Taste Druck S ab.
S bin A, B, F. Seite abwärts.
Abwärts?
Abwärts, ja, stimmt.
Ich glaube, es heißt Seite abfangen, denn das ist die Screenshot-Funktion. Und ich habe mir das immer mit Abfangen erklärt, aber vielleicht ist das auch eine Sache, die ich mir mit 12 Mal ausgedacht habe und die gar nicht stimmt. Wenn ich jetzt Paint öffne und Steuerung V drücke, ist hier Markus Söder gleich zu sehen. Da ist er. Er will den grünen Traum noch platzen lassen.
Das will er wohl. Oh, Markus Maria Profittlichs Frau steht ihm in schwerer Krankheit bei.
Das würde ich auch von ihr erwarten.
Was hat er für eine schwere Krankheit?
Ich habe gelesen, dass er eine schwere Geschichte.
Mach mal, will ich wissen.
Willst du wissen, was Markus Maria Profittlich... Vielleicht soll ich Druck erst abfangen drücken.
Bunte.de.
Bunte.de. Also, das hat er... Parkinson.
Ah ja, okay.
Ja. Es gibt viele komische Tasten auf der Tastatur. Auch Pause unter Brr, was sicherlich Unterbrechung heißen soll.
Ja.
Was irgendwie eine komische Doppelung ist. Warum muss man, reicht Pause nicht? Ist Pause nicht selbsterklärend? Muss man dann auch unter Brr dazu schreiben?
Nee, ist eigentlich selbsterklärend.
So ein Quatsch, oder?
Das ist komisch.
Und was pausiert man damit? Unseren Podcast?
Nee. Nee, aber du bist jetzt plötzlich in das Suchfeld gesprungen.
Nee, das war mir, glaube ich, hier, weil ich auf Minus so. Gleichzeitig gedrückt habe.
Ja, es gibt viele komische Tastaturen auf, nee, Tasten auf Tastaturen so rum. Darauf wollte ich nochmal hinaus.
Die ich nicht kenne. Einfügen kenne ich, entfernen, Position 1 und Ende verstehe ich auch. Die F-Tasten haben mal eine Funktion, mal nicht. Nö, der Rest ist, das hier ist auch eine komische Taste. Das ist eine Markiertaste.
Mach mal, drück mal. Nee, auch wenn du nicht drückst, markierst du mit der Maus.
Lass ja, vielleicht ist es so, dass ich... Nee, dafür habe ich ja hier Shift und so. Was soll denn das sein? Ah, hier, guck mal. Wenn ich hier drauf drücke, mache ich mein Kontextmenü. Das ist wie eine rechte Maustaste. Es ist irgendwie wie ein Mouse-Over. Nee.
Was öffnet er denn da?
Das Kontextmenü. Hier ist dasselbe wie die rechte Maustaste.
Kontextmenü? Aber links oben, gar nicht da, wo die Maus ist.
Was? Das ist überhaupt kein Symbol, das nach rechter Maustaste aussieht.
Nee.
Und warum gibt es zwei Windows-Tasten? Und was ist der Unterschied zwischen Alt und Alt-Gr?
Alt?
Groß?
Alt-Gr ist, wenn du Alt plus Shift drückst. Also wenn du jetzt zum Beispiel...
Oh, bitte nicht die Eingabesprache wechseln.
Das wollen wir nicht. Gehen wir da nochmal ins...
Warte mal, nehmen wir noch auf?
Ja, ja. Oh. Ja, ja. Geh mal im Websuchen da.
Ja.
Und wenn du kannst jetzt natürlich, wenn du jetzt ein Eurozeichen machen möchtest, ja, kannst du entweder das hier machen. Oh nee, dann ist es wie Alt und Steuerung.
Ja, das ist mir klar, dass das so geht. Und mit normal Alt geht das nicht.
Nee.
Aber Alt Steuerung geht, das geht. Aber wozu brauchst du dann Alt?
Und warum, wofür steht das Grill?
Groß.
Wenn das alt groß. Und war, aber hier ist es alt und Steuerung.
Oder alt, meine Mutter sagt immer alt griechisch. Wirklich wahr.
Bitte einmal die Taste alt griechisch drücken. Ja, das Mysterium Tastatur. Vielleicht gibt es da YouTube-Videos drüber, wo jede einzelne Taste
geschrieben wird.
Das R.
Ranking. Die besten Tasten auf der Tastatur. Man kann es richtig sehen, wo man am häufigsten draufhaut.
Bei dir.
Ja.
Und sogar auf welchen Anteil der Leertaste du drückst.
Viel mehr auf der rechten Seite.
Viel mehr auf der rechten Seite. Aber jetzt wird es wirklich außerordentlich uninteressant für die Menschen, die zuhören.
Glaube ich nicht.
Ich mache jetzt ein Foto von deiner Tastatur.
E, R und T, A, S, D und H sind die meistgenutzten Tasten bei mir. Das Z, das J und das K benutze ich einfach fast gar nicht.
Dann schreib doch mal ein bisschen diverser.
Ja.
Z, J, K.
Ja. Und
das K wundert mich.
Der wenigsten abgenutzte Vokal ist nicht das U, sondern das O.
Warum sollte es denn das U sein?
Ich habe das Gefühl, das U ist seltener als das O. Obwohl, nee.
Obwohl.
Wir haben zwei Worte gesagt, die jeweils das O und das U benutzen. Das ist noch keine Feldstudie.
Hast du noch was?
Ja.
Gut, gut, dass wir nicht auf der Tastatur enden.
Ich hätte noch eine kurze Geschichte, von die ich, mein Papa und ich erlebt haben.
Oh.
Und zwar auch in dem Urlaub mit dem weggeworfenen Brötchen in dieser Hotelanlage da. Das war alles ganz merkwürdig. Das war so, also du hast ja erzählt, dass du dein Leben lang in solchen Anlagen Urlaub gemacht hast und ich kenne das einfach quasi nie. Und wir haben das jetzt aus verschiedenen Gründen, haben wir das gemacht. Und es war ein nettes Wochenende, aber es war wirklich richtig deprimierend und schrecklich dort. So von der Art und Weise, wie diese Anlage war und wie das alles organisiert ist. Und das ist einfach so komplett durchmaschiniert ist.
Ja.
Und ganz unmenschlich dadurch auch. Und da ist es halt auch so, dass man ab einer sehr frühen Zeit nichts mehr zu essen kriegt und dass man auch in den Restaurants, die es da gibt, nichts mehr bekommt. Und haben wir extra nicht so ein All-Inclusive-Paket gebucht, weil wir dachten, vielleicht wollen wir mal zu Hause zusammen was kochen oder so und wollen einfach flexibel sein und so. Und dann können wir ja, wenn wir wollen, immer noch dann gehen. Dann wollten wir den einen Abend da essen gehen. Und ich sagte, nee, keine Chance, wir können hier keinen. Und dann stand der Typ da an dem Empfang. Und hat gesagt, also die Leute wollen immer mehr, die buchen die Pakete nicht mehr und wollen dann trotzdem was essen. Und dann meinte ich, ja, genau das möchte ich bitte. Ich möchte etwas essen, aber nicht das ganze Paket haben. Ist das so merkwürdig? Ja, und dann haben wir da nichts mehr bekommen und dann meinte ich, ja, hier da vorne ist doch irgendwie so ein Italiener. Aber
ihr habt nichts bekommen, weil ihr das Paket hättet buchen müssen dafür.
Ja, weil sozusagen dadurch alles schon ausgebucht war, alle Plätze. Es waren keine.
Vielleicht wollen die verhindern, so 500 Brötchen wegzuschmeißen.
Lauter Dauerkarteninhaber sozusagen. Keine wissen, im freien Verkauf.
Können
mehr.
Viel besser planen, wie viel Essen sie bereitstellen müssen. Das ist eine Lösung für dein Problem, was du vorhin mit dem Brötchen erzählt
hast. Aber ich will das nicht. Sie sollen einfach weniger Brötchen da reinlegen, wenn alles belegt ist. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, du kennst ja meinen Vater ein bisschen. Der ist ja noch viel mehr so wie ich.
Ja, alle kennen deinen Vater ein bisschen. Er ist viel mehr wie du als du.
Ja, so kann man das, glaube ich, sagen. Und dann stehen wir beide da und ich bin dann immer schon am Bremsen. Ich sag nichts, sag keine Kommentare, keine Blödsprüche.
Du bist dein Vater leid.
Ja, also ich bin auch mein Bruder leid und ich bin mein Vater leid. Ich bin, ja, es ist so. Und ich muss ihn immer schon bremsen, weil er ist natürlich so, er geht einfach immer überall hin und macht die Sachen spontan klar und ist auch das Gegenteil davon dir im Sinne von einfach alle Leute ansprechen, einfach die Regeln brechen und was auch immer. Und dann sagt uns der Typ keine Chance. Und dann stehen wir da in dieser Zombie-Einöde, wo man auch keine Menschen sieht. Die ganze Anlage ist voll und man sieht keine Menschen den ganzen Tag. Die sind irgendwie in ihren Zimmern und dann kommen sie rausgeschlurft zu ihren Buffets, stopfen sich voll und gehen wieder auf ihre Zimmer oder so und gucken den Bergdoktor, keine Ahnung. Und dann sind wir da relativ früh noch, haben nichts zu essen. Der Edeka hatte schon zu. Und dann war unsere einzige Chance so eine kleine Pizzeria, so ein Gelato-Mann, der auch Pizza hat. Und dann sind wir da reingegangen, haben gedacht, prima, die anderen kommen auch, dann setzen wir uns schon an den Tisch und dann können wir hier alle zusammen Pizza essen. Und sind da irgendwie reingegangen und meinten, ja, die anderen kommen gleich, so, wir würden gerne schon was zu trinken bestellen. Das geht nicht. Und dann ist das halt so eine Frau. Es war alles schon kompliziert. Mit kriegen wir überhaupt einen Platz, dürfen wir uns da reinsetzen, können die anderen später kommen. Und es war so sonderbar, weil wir in einem Restaurant sozusagen saßen und etwas zu trinken bestellt haben und die Antwort war, das geht nicht.
Aber warum nicht?
Da kam halt nichts mehr. Und jetzt sitzt da mein Vater in seiner ganzen Art und sagt zu dieser armen Frau, die keine Körperspannung hat, keine Mimik, keine Gestik, einfach völlig ausdruckslos und sagt, dass sie uns nichts zu trinken bringen kann. Aber warum nicht? Genau.
Das hätte ich auch gefragt.
Das, ja, jeder hätte
dafür
das gefragt.
Dafür muss man nicht deinen Vater
Aber
sein.
Mein Vater war natürlich, man sah richtig, wie er schon so
Energien gesammelt hat.
Energien gesammelt hat. Und sie sagt, das kann ich nicht machen. Das ist, und es geht einfach nicht. Und wir waren beide völlig baff. Und dann hat er angefangen, irgendwie so Szenarien zu entwickeln. Aber was wäre, wenn ich denn und könnte ich dann? Und wenn wir jetzt schon was bestellen, aber sagen, dass wir es später bekommen sollen, könnten wir dann vielleicht. Und er wollte halt einfach dann nur ein Bier oder ein Wein oder irgendwas trinken, während wir warten. Ging nicht.
Aber warum nicht?
Wir wissen es nicht. Aber es gab keine Erklärung.
Das könnt ihr doch nicht stehen lassen.
Wir haben alles versucht und dann wurde es mega awkward, weil wir haben halt gefragt, aber es kam nur so eine Art Schulterzucken oder so ein...
Also, damit ich mir das richtig vorstelle. Ihr wolltet zu trinken bestellen. Dann war die Antwort, nein, das geht nicht. Und ihr fragt, warum nicht.
Ja.
Und dann kommt nichts.
Da kommt so ein Schulterzucken. So ein... Das war einfach wie so ein komischer, schlecht programmierter Roboter, diese Frau. Okay. Und wir waren aber so fassungslos und wussten gar nicht, wie wir damit umgehen sollen in der Situation.
Ging es nicht, weil ihr kein Essen dazu bestellt habt? Also wäre es gegangen, wenn ihr euch was zu essen bestellt
hättet? Ja, das haben wir nicht so ganz rausbekommen.
Das gibt's doch gar nicht.
Und dann hat mein Vater irgendwie, und dann fing mein Vater mir gegenüber schon sagen, was ist denn das? Und das geht nicht. Und dann hat er irgendwie einen Paragraphen zitiert, nach dem man bedienen muss und so weiter als Gastronomie und das so. Aber mehr so als Gedankenspiel. Und ich habe immer nur gesagt, lass es, weil ich habe irgendwie gesehen, diese Frau ist einfach völlig überfordert. Die kommt gar nicht damit klar. Und wenn mein Vater jetzt von der Kette gelassen wird, ist sie einfach komplett hilflos ausgeliefert dem. Und das können wir ihr menschlich nicht antun. Die war ihm einfach nicht gewachsen, in keiner Hinsicht. Und dann saßen wir da und haben irgendwie überlegt, das ist doch alles irgendwie scheiße. Und das ist sowieso alles eng und klein hier. Und haben gesagt, weißt du was? Wir machen das anders, wir bestellen die Pizzen zum Mitnehmen. Kluge Idee. Essen die bei uns in der Wohnung zusammen, mega nett. Und dann müssen die anderen auch nicht herkommen. Und dann haben wir gesagt, können wir die vielleicht auch zum
Mitnehmen bestellen? Und da könnt ihr auch was zu trinken.
Es ging erst darum, dass sie sagte, ihr könnt irgendwie erst dann bestellen, wenn ihr auch Essen bestellt. Trinken geht nur mit Essen zusammen. Mhm. Und dann haben wir sie gefragt, können wir die Pizzen auch zum Mitnehmen bestellen? Ja, das geht. Okay, dann machen wir das. Dann rufen wir nochmal kurz an, was sie wollen und dann bestellen wir. Okay. Und dann hat mein Vater gesagt, aber dann kann ich doch auch was zu trinken bestellen, oder? Und hat sich was zu trinken bestellt. Kam nicht. Wurde nicht gebracht. Und dann hatten wir die Bestellung aufgenommen und haben gewartet, dass sie wiederkommt, damit wir unsere Bestellung aufgeben können. Ist einfach, hat sich nicht mehr unserem Tisch genähert. Stand einfach mit Rücken zu uns. Und irgendwann kam dann der Chef, total genervt, richtig unfreundlich an. Und meinte, ja, wir würden jetzt gerne hier bestellen und so weiter. Und dann hat er angefangen zu schreiben und dann hatte mein Vater noch gesagt, aber zur Sicherheit, wir hatten das mit ihrer Kollegin besprochen, zum Mitnehmen. Ja, das geht dann nicht. Dann müssen Sie draußen warten. Und meinte, wieso müssen wir draußen? Ja, ich muss hier die Tische frei halten für die anderen Leute. Und es war außer uns, es war noch so ein anderer Tisch besetzt, den ganzen Abend. Und er war so unfreundlich und unnötig unfreundlich, dass ich gesagt habe, aber was ist denn jetzt hier los? Warum so? Und dann sind wir irgendwann rausgegangen und dann hat er uns angeflaumt und irgendwie. Und dann stand, das meine ich, aber das ist doch gar kein Grund, so unhöflich zu sein. Was ist denn los? Ich meine, vielleicht haben wir ein paar blöde Sprüche gemacht, so während da niemand am Tisch war, er hat das gehört. Und dann standen wir vor diesem Laden. Es war super kalt. Und wir mussten dann mal, das dauert aber eine halbe Stunde. Und als ob er uns noch einen reinwürgen will. Also, wir wollen gern ihr Essen kaufen. Wir wollen gerne Pizza haben und Geld hier bezahlen und was trinken. Und er hat uns rausgeschmissen.
Ich erwarte jetzt die ganze Zeit noch, dass der Twist kommt, dass du gesagt hast, okay, Papa, Fass.
Wir sind rausgegangen. Mein Vater meinte, weißt du, was wir jetzt machen können? Wir kommen einfach nicht wieder.
Aber wahrscheinlich wusste er, dass er an den längeren Hebel sitzt, weil er um die Essensversorgung wusste.
Der Typ hat gesagt, dann gehen Sie noch spazieren hier eine Runde, das kann ein bisschen dauern, wir haben hier viele Aufträge, so und jetzt gehen Sie bitte raus.
Wow.
Und dann haben wir noch so, wir mussten sowieso noch irgendwo hin, dann haben wir noch einen Spaziergang gemacht, kamen wir nach 35 Minuten wieder und dann mussten wir noch 20 Minuten, weitere Minuten vor dem Laden stehen, weil die Pizzen nicht fertig waren und mein Vater war völlig fertig. Der konnte auch dann nichts mehr mitmachen und am Ende hat er irgendwie, ich meine, da gibt es ein ordentliches Trinken, dann meinte er natürlich, gib ihm auch. Und dann ist er reingegangen und hat am Ende noch, und der Frau war das wohl mega unangenehm, wie dieser Typ, weil da irgendwie ging das von dem Chef aus und die konnte damit nicht umgehen und ihr war das total peinlich und dann hat mein Vater am Ende zu ihr gesagt, das ist kein Trinkgeld, das ist Eintrittsgeld, so das, was ich hier heute erlebt habe, muss ich dafür bezahlen.
Okay, ganz cool abgebunden, diese seltsame Geschichte.
Und wir waren in diesem Disneyland-artigen komischen Setting da. Ja. Das war sowieso schon alles komisch. Und ich habe tatsächlich sowas noch nie erlebt. Man hat manchmal eine unfreundliche Bedienung. Aber das war das war einfach gerade heraus feindselig. Also richtig mit Hass und ganz komisch.
Ja, seltsam. Vielleicht hat er wirklich Sprüche gehört, die er nicht hören sollte und hat die super auf dem falschen Fuß irgendwie.
Ja, das muss, irgendwie muss der auch ansonsten gerade irgendwie ganz schlimme Nachrichten bekommen haben. Weil wir haben halt höchstens sowas gesagt wie, wieso können wir denn jetzt hier nichts zu trinken bestellen? Und angefangen zu überlegen, warum wir nichts zu trinken bestellen können. Ja, das Getränk ist übrigens auch bis zum Schluss nicht gekommen.
Habt ihr es bezahlt?
Nein.
Okay.
Wir haben einfach unsere Pizzen genommen, die waren sehr lecker.
Immerhin.
Und haben die dann zu Hause gegessen.
Und er hatte eine Geschichte zu erzählen.
Und wir konnten damit einfach nicht umgehen. Und ich habe auch noch nie, also das gibt es ja selten so Situationen, in denen man dann auch keine weiteren Handlungsmöglichkeiten mehr hat. Man hat dann das Gefühl, irgendwann ist es alles gesagt, aber ist es nicht in den normalen sozialen Konventionen ausgespielt. Also wir haben sozusagen gesagt, dass es merkwürdig ist. Wir haben, aber es kam halt.
Ihr habt alles gemacht, was in eurer Macht stand und es hat keinen Erfolg gehabt.
Ja, als ob man in so einer völlig fremden Kultur ist und nicht versteht, was man falsch gemacht hat. Ob wir irgendwie was beleidigt haben, irgendwas Heiliges entweiht haben. Oder
ich würde richtig gerne die Geschichte aus der Perspektive dieses Chefs da mal hören, wie der das erzählt.
Ich auch.
Hoffentlich hat er, vielleicht hat er auch einen Podcast.
Und als wir wiederkamen, war übrigens auch immer noch niemand im Laden. Unser Tisch war die ganze Zeit frei. Wir hätten da einfach sitzen können, die hätten uns 2 Bier verkaufen können.
Wir hätten sogar noch Geld, mehr Geld mit euch gemacht als ohnehin schon. Seltsam. Kannst du bitte mal darauf klicken? Familiärer Neuzugang, Doppelpunkt. Tini Drillingsmama wird von Krankenschwester,
adoptiert. Die Mama wird adoptiert?
Adoptiert. Tatsächlich.
Ach so, weil sie ein Teenie ist.
Also das Teenie-Mädchen kriegt Drillinge.
Die heißt auch noch Sharia Small.
15 Jahre alt, hat Drillinge zur Welt gebracht. Die damalige Krankenschwester, selbst fünffache Mutter, behielt sie im Blick und adoptierte sie
letztendlich. Okay, du bist Krankenschwester, hast 5 Kinder und adoptierst ein 6. Kind und
15-jährige
und 3 Enkelkinder.
Mit 3 mit Drilling, ja. Wow.
Und die war 45, das heißt, sie ist jetzt mit 45 dreifache Oma und 6-fache Mutter.
Findest du nicht auch, dass die zweite Überschrift da unten ein bisschen komisch gewordet ist?
Teenagerin Sharia bringt Drillinge zur Welt und öffnet sich langsam ihre Krankenschwester. Der Muttermund ist jetzt 7 cm geöffnet.
Langsam öffnet man sich. Okay, danke, das reicht mir schon. Ich will dir noch eine letzte Sache ganz kurz zeigen. Ich habe ein Plakat gesehen, als ich auf Shoppingtour war. Das musste ich direkt fotografieren.
Party-Parcours, weltgrößter Hüpfbogen-Parcours für Erwachsene. Oh.
Mhm.
Oh, auf der Horner Rennbahn.
Ja.
Mit Live-DJ und Cocktails.
Ja.
Aber es ist eine Deutschland-Flagge drauf. Party-Parcours Germany, vielleicht gibt es ja auch in anderen Ländern. Ja, aber Sachen, die so plakatiert sind, sind meistens scheiße. Es gibt auch dieses Dinos, die bewegen sich wirklich und dann ist das die liebloseste Kacke, die man sich vorstellen kann. Aber ich wollte ja immer schon mal Hüpfbogen für Erwachsene
28. haben. April bis 4. Juni. Man hat eine relativ hohe, große Zeitspanne und ich möchte da sehr gerne hin.
Okay.
Und man kann sich das auch im Internet angucken.
Hast du schon?
Ja. Das sieht ganz cool aus.
Okay. Ab zum Partyparcours.
Noch ist er nicht eröffnet, aber wir werden berichten. Der
Partyparcours.
Ja, Hüpfbogen für Erwachsene. Diese Folge war gewesen.
Sie war gewesen.
Und mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich habe noch einen kleinen Witz am Ende.
Ja, wir haben gleich aufgegriffen. Letzte Folge hast du gesagt, dass dich schon wieder beschwert wurde, dass wir nicht wöchentlich kommen.
Ja.
Da waren wir wöchentlich.
Ja.
Zack. Und ihr habt viele Geschichten gehört. Und jetzt kommt ein Witz.
Jetzt kommt noch ein kleiner Witz am Ende.
Vom Ulkbären.
Ich erzähle ja gerne mal Witze. Und da wurde ich neulich gefragt, ob ich nicht auch mal einen Witz über Chemie machen möchte. Habe ich gesagt, na Chlor. Und in diesem Sinne, gehabt euch wohl.